Das ist Aldente Entertainment.
Und dann musste ich zum Intelligenztest gehen, weil meine Mutter Gründe brauchte zu erklären, dass ich nicht auf die Sonderschule muss. Aber mein Vater dachte, ich muss auf die Sonderschule, der ist so plemplem. Der guckt auf den Mond und sieht da Löcher. Was soll denn das, ja?
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Uwe Walter, der Storyteller.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Heute geht es um etwas, was jeder von uns liebt. Und zwar seit wir klein sind. Es geht um Geschichten. Und es geht um die Macht von Geschichten. Es geht um, Achtung, Buzzword, Storytelling. Denn bei mir ist heute die vielleicht bedeutendste Koryphäe im deutschsprachigen Raum zum Thema Storytelling. Herzlich willkommen, Uwe Walter.
Ja, herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude und eine Ehre.
Was ist denn eigentlich eine gute Geschichte? Was macht eine gute Geschichte aus?
Ich glaube, eine gute Geschichte, würde ich immer sagen, ist eine, die den, der sie hört oder der sie sieht, tief befriedigt. Wo er das Gefühl hat, dass sie ihn erreicht, dass sie, als ob sie für ihn geboren worden wäre. Das ist das Schönste.
Du bist seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein Berater auch zum Thema Storytelling, ein Coach, sagt man ja neudeutsch auch. Und berätst unter anderem zahllose Redaktionen, also wirklich zahllos, von praktisch allen großen Fernsehsendern. Aber nicht nur das, sondern auch Agenturen und sogar industrielle Unternehmen und alle möglichen Firmen. Warum rufen dich denn diese Sender und diese Redaktionen und diese Agenturen und diese Firmen eigentlich an? Man sollte doch eigentlich annehmen, dass die Redaktionen wissen, was Storytelling ist und die müssen es doch eigentlich beherrschen.
Also die Frage wird mir sehr häufig gestellt. Das kann doch nicht sein, dass ein Profi, der Fernsehen macht oder Filme, ja, wieso braucht der noch Unterstützung, ja? Aber tatsächlich ist es so, ich nenne es den Super-User. Es gibt Leute, die wollen die besten Storyteller der Welt werden. Und die machen ihre Lausche auf und sagen, wo gibt es gute Lehrer, wo gibt es gute Bücher, wie kann ich meine Arbeit noch besser machen? Die Besten suchen die Besten, ja. Schönes Beispiel ist Pixar, ja, da kam über Jahrzehnte jetzt, ja, ein unglaubliches Talent zusammen. Was haben die gemacht? Eine eigene Academy gegründet und die besten Lehrer reingeholt. Jeden Tag noch besser werden.
Heute geht's ja um dich. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen neu für dich. Du bist eigentlich heute der Held und du bist heute die Geschichte. Und dieses Format heißt ja Lebenslauf unzensiert. Das heißt, wir wollen deinen Lebenslauf beleuchten. Geboren bist du in Reutlingen. Erzähl mir was davon, von deiner Herkunft.
Tatsächlich ist es so, dass ich geboren wurde an diesem Vorort oder einem Tor zur Schwäbischen Alb. Mein Vater kommt aus einer urschwäbischen Familie, allerdings meine Mutter aus einer Flüchtlingsfamilie. Und schon allein diese zwei Gegensätze zwischen einem Ureinwohner, ja, der Schwäbischen Alb und einem Fremden, einem Kartoffelkäfer, der alles wegfrisst, so hat man damals die Flüchtlinge bezeichnet, hat bei mir schon so eine Inkongruenz ausgelöst, so ein Gap, dass bei mir Fragen entstanden. Was ist denn da los, dass die einen so geworden sind und die anderen so, ja? Und in diesen Fragen suchst du Sinn. Und Geschichten sind Sinnstifter.
Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja, ich glaube schon, dass ich eine glückliche Kindheit hatte. Also ich fühle mich sehr geliebt von meiner Mutter. Und mit meinem Vater habe ich über viele Jahre gehadert. Ich wusste aber nicht genau, warum. Und das nennt man bei der Heldenreise immer die Vaterversöhnungsthematik. Also ich hatte eine, du lachst schon.
Ich bin dein Vater.
Ja, genau, genau. Ja, genau. Sehr gutes Beispiel, ja. Nein, die Vater oder Mutter, die Eltern sind natürlich ganz arg maßgeblich, weil wir in deren Kultur, in deren Brutstätte, in deren Nest groß werden, mit ihren Werten, mit ihren Genen auch. Und auch ihren Erfahrungen, weil Traumata werden ja auch vererbt. Insofern, ja, ich finde, dass ich eine glückliche Kindheit hatte. Allerdings habe ich mir früh im Kindergarten die Nase gebrochen. Und das führte dazu, dass ich mich nicht mehr so attraktiv fühlte. Und ich war verletzbar, denn wenn mir jemand auf die Nase haut, bin ich ausgenockt, ja. Also das hat sicher meine Biografie geprägt. Man sagt immer, Traumata prägen einen. Und deswegen konstruieren wir die auch häufig oder erzählen die dann auch im Geschichten erzählen, ja?
Also wenn ich deine Nase sehe, die ist ja markant, kann man ruhig sagen, aber ich denke da sofort an Jean-Paul Belmondo, an Gérard Depardieu, an diverse andere Heroes. Irgendwann ändert sich das doch dann irgendwie. Frauen finden es doch eigentlich ganz cool, ist markant.
Hättest du mir das schon früher gesagt, ja, da hätte ich mir vielleicht das eine oder andere Glück noch mehr leisten können. Es war tatsächlich so, dass ich mich dadurch eher eingeschränkt gefühlt habe. Und dann gab es mal eine sehr schöne Story. Ich hatte den bekanntesten Romanlehrer Amerikas eingeladen oder der Welt. Das ist James Norbert Fry. Der hat das Buch geschrieben, How to Write a Damn Good Novel. Also wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Das ist allein in Deutschland 500.000 Mal verkauft worden. Und da gab es eine Erzählübung. Da musste man in einer Zweierübung jeder dem anderen seine Biografie erzählen. Und ich erzählte also meine traurige Geschichte mit meiner angebrochenen Nase. Und er hörte sich das an und er musste nachher meine Biografie erzählen. Nur der erzählte eben, dass ich ein super Raufbold war und halt ein paar Jungs flachgelegt habe, ja, und dann mir dabei die Nase gebrochen. Und ich dachte mir, okay, also ich kann mich als Opfer sehen, ich kann mich aber auch als Täter sehen, oder? Und da hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt, ja. Und das ist eben eines dieser magischen Dinge des Storytellings, dass diese Schalter umgelegt werden, ja.
Die Perspektive,
ja,
die es eigentlich ausmacht.
Ja.
Wie warst du als Schüler? Warst du ein guter Schüler?
Bis zur 6., 7. Klasse war ich, glaube ich, wirklich gut. War ich ein guter Schüler, kann man sagen. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich kann das noch relativ gut nachvollziehen. Und dann ging das auch so los, dann auch schon mit bisschen mit, ich war sehr jähzornig, hatte mich, also war sehr unzufrieden. Dann kam Scheidung meiner Eltern und ich merkte so, ich habe einen sehr emotionalen Zugang zu Wissen. Und aber du brauchst für gute Noten meines Erachtens einen sehr stark sachlichen Bezug, ja.
Warum glaubst du, warst du so ein zorniger junger Mann?
Das ist eine gute Frage. Bei mir ist es so, dass ich festgestellt habe, mein Vater war Beamter und der hatte mal als Kind einen Schädelbasisbruch, ja. Und nach dem Schädelbasisbruch ist es üblich gewesen damals, die hatten keine Zeit zum Arzt zu gehen oder kein Geld, der lag einfach mehrere Tage im Koma. Und danach war es der Christian, der irgendwie gehemmt war. Mein Vater war vorsichtig, der wurde Beamter, der war vorsichtig, der kam mit vielen meiner Entwicklung nicht klar. Und deshalb führte das möglicherweise auch zur Scheidung meiner Eltern. Also ich war immer sehr temperamentvoll, leidenschaftlich, neugierig. Und ich hatte so eine Wut, weil mein Vater das nicht verstand. Und dann musste ich zum Intelligenztest gehen, weil meine Mutter Gründe brauchte zu erklären, dass ich nicht auf die Sonderschule muss. Aber mein Vater dachte, ich muss auf die Sonderschule, der ist so plemplem. Der guckt auf den Mond und sieht da Löcher. Was soll denn das, ja? Und das hat mich gerettet, dass der Psychologe dann herausgefunden hat, dass es also ganz anders ist bei mir, als dass ich minder bemittelt bin. Das Interessante war, ich erinnere mich noch, der sagte, mal einen Baum. Und ich habe den Baum im Winter gemalt und hatte alles Äste abgesägt. Und dann fragte der, warum hast du denn einen Baum so im Winter ohne Äpfel, ohne Grün und die ganzen Äste fehlen? Sag ich, ja, die sind alle abgesägt. Und der guckte mich nur so an und hat es auch meiner Mutter erzählt. Der war, glaube ich, schockiert, weil das Gefühl hatte, dass da ganz viel Entwicklungsraum gekappt wurde. Emotional. Es war nicht die Absicht, aber so kam das ein bisschen bei mir an.
Das ist natürlich eine sehr intime Geschichte, die du gerade erzählst und die sicherlich auch nahe geht. Jetzt ist es ein paar Jahre her. Aber ohne jetzt Küchenpsychologie betreiben zu wollen, für das Selbstwertgefühl eines jungen Mannes, eines Jungen, war das nicht so ideal, wenn der Vater so ein Bild von einem hat, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also das war dann so, ich durfte dann aufs Gymnasium gehen, habe auch das Abitur gut bestanden. Aber es war so, dass ich mich, das war eine Beziehung mit dem Vater, ich hatte immer das Gefühl, dass er mich nicht so anerkennt oder nicht so versteht. Und ich habe damals eine Familienaufstellung gemacht und da gab es dann einen Stellvertreter, der also meine Rolle darstellte und auch meine Familie. Und er guckte mich ganz erlöst an, dieser Stellvertreter von mir, ja, und sagte, nein, ich fühle mich sehr geliebt von meinem Vater. Und ich dachte mir, dann ist das so, wenn der Stellvertreter das so sagt. Und es hat mich dann innerlich verändert und ich konnte meinem Vater ganz anders auf ihn zugehen. Der war ein großartiger Mensch. Ich habe von ihm so viele tolle Sachen bekommen. Aber ich habe natürlich auch, wie viele Kinder, die hadern mit ihren Eltern, immer das Gefühl gehabt, liebst du mich eigentlich? Magst du mich so, wie ich bin?
Was hast du als Vater anders gemacht? Du bist ja auch Papa.
Also ich finde, dass ich eine unglaublich große Erkenntnis gewonnen habe, dank meiner Kinder, vor allem auch meiner Frau. Und zwar, dass ich Kinder annehmen muss als Erwachsene. Also es gibt ganz viele Eltern, die sagen, aber hey, was, weil dir liegen lauter Klamotten rum oder das machst du nicht richtig. Also wie oft regeln die Eltern die Kinder? Und es führte dann teilweise fast zu Mord, ja, in der Pubertät. Und wir hatten diesen Stress überhaupt nicht, weil ich gelernt habe, natürlich hätte ich mir manchmal gedacht, Mensch, oh, wäre schön, wenn das oder das passiert. Aber meine Frau sagt immer, halt den Mund, sag nichts. Und ich habe gemerkt, nimm sie an, wie sie sind perfekt. Und wenn sie länger schlafen wollen, dann schlafen sie länger. Und wenn sie das fühlen, dann fühlen sie so. Nimm es an, als ob es ein Freund von dir wäre, wo du es ja auch akzeptieren würdest. Und das hat dazu geführt, dass die in ihre Kraft reinwachsen, das ist was Wunderschönes, in ihre Selbstwirksamkeit kommen.
Jetzt sind wir in dieser Zeit des Abiturs. Mhm. Das ist ja auch diese Coming-of-Age-Zeit, ja, ja, natürlich. Wie ging es dann bei dir weiter? In diesem Alter hat man ja 1000 Pläne und keinen einzigen. Wie war es bei dir?
Ich suchte nach meiner Stimme. Ich suchte, wenn ich in die Welt hinausschaue, wie das Licht in mir reflektiert wird. Und da habe ich ganz früh gemerkt, dass Fotografie mir viel hilft. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie magisch angezogen war von Baustellen, weil die diese Unfertigkeit dargestellt haben. In der Phase, wo ich groß wurde, da gab es ja so eine Boomphase, da wurden viele Häuser gebaut, man hatte viel Geld. Und ja, ich bin dann von Heimhaus zum nächsten und habe mir so Großbaustellen angeschaut, habe dann Schwarz-Weiß-Film eingelegt, ja, so ein Ilford, wie es damals gab, und habe versucht, diese Mystik, dieses Geheimnisvolle des Werdens darzustellen. Und finde, dass da großartige Bilder entstanden sind, durfte dann zum ersten Mal auch richtig ausstellen, hatte eine eigene Ausstellung. Und ich habe nur gemerkt, dass die Leute, wenn sie die Bilder anschauen, dass manche, die dafür eine Antenne hatten, die haben gesagt, wow, das ist aber schön oder faszinierend. Und bei anderen habe ich das Gefühl gehabt, die stehen davor, gehen weiter und so weiter. Und habe ich gemerkt, oh, wenn du die Leute packen willst, dann genügt die hundertstel Sekunde nicht. Also nur dieser eine Moment, dann musst du den Kontext erzählen, das Vorher und Nachher. Und so kam plötzlich das entsprang das Interesse über das stehende Bild zum laufenden Bild.
Du warst praktisch der Baustellenfotograf, ja, der auch noch eine Ausstellung drüber macht. Ja. Mhm. Was kam dann beruflich?
Dann kam tatsächlich ja die Frage, was mache ich? Und ich habe ja gemerkt eben, ich wollte ursprünglich ja freischaffender Fotograf werden. Dann habe ich das nicht gemacht, dann habe ich eine Lehre gemacht. Ich dachte mir, fotografieren kannst du, dann lernst du noch, wie du Mode inszenierst. Und hatte ja ein Praktikum bei so einem Campari und bei so einem Lacoste-Fotograf. Und habe dann gemerkt, nee, das ist es nicht. Und so kam dann eben das Interesse, wirklich Film zu studieren. Aber Film war da noch nicht gleich möglich und habe dann Zivildienst gemacht und hatte aber das irre Glück, dass neben der Filmhochschule eben ein jüdisches Seniorenheim ist.
Du bist auf die Hochschule für Film und Fernsehen, ja, gegangen. Das ist ja nicht das Leichteste.
Nee.
Da werden nur ganz wenige Menschen genommen. Mhm. Warum wurdest du genommen? Da hast du irgendeinen Test bestanden offensichtlich.
Die hatten damals die Aufnahmeprüfung mit dem Thema, suche ein Thema aus deiner Heimatstadt, aus dem 19. Jahrhundert und das bis heute interessant ist. Und ich habe einen Filmhochschüler kennengelernt vorher und habe den natürlich strategisch kennengelernt. Ich bin immer so ein strategischer Denker und habe gesagt, sag mal, du bist doch an die Filmhochschule gekommen. Was alle wollen, was so ultra schwer ist. Kannst du mir vielleicht mal deine Aufnahmearbeit zeigen? Dann weiß ich, was der Erwartungshorizont ist. Er zeigte mir seine Aufnahmearbeit und ich war schwer beeindruckt. Ein fantastisches Storyboard, super geschrieben und gemacht. Und ich dachte mir, okay, wenn das die Herausforderung ist, und ich sofort reinkommen will, dann muss ich doppelt oder dreimal so gut sein. Also habe ich natürlich gewusst, wie er es macht und habe natürlich eine super tolle Aufnahmeprüfung gemacht und extrem gut vorbereitet und habe auch vier Wochen vorher abgegeben. Und das war natürlich ein Vorteil, dass man im Wäschekorb gleich mal Nummer eins ist, ja. Und da dachte ich mir, okay, das musst du dir merken fürs Leben. Mach die Sachen so gut, dass du schon weißt, du hast gewonnen, bevor es überhaupt ins Kino kommt.
Was war das für ein Gefühl, als du aufgenommen wurdest?
Es war eigentlich ein sehr gutes Gefühl, weil ich da voll in meiner Kraft war. Ich dachte mir, ich habe eine Geschichte gewählt, die ich gut fand, die ich gut inszenieren wollte. Und dann kam ich aber in die Filmhochschule und hatte das Gefühl, dass ich da aufgelaufen bin mit deren Erwartungen. Die hatten so ein pädagogisches Konzept, wie sie es sehen, da kollidierte ich richtig. Dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich fühle mich da nicht zu Hause. Ich fühle mich da nicht verstanden. Es war ein richtiger Konflikt dann.
Aber trotzdem bist du diesen Weg des Regisseurs, den bist du erstmal. Den hast du beschritten.
Im Nachhinein habe ich gedacht, Menschenskinder, wärst du so selbstbewusst gewesen und sie hätten dich rausgeschmissen, wäre vielleicht der beste Weg gewesen, weil du wärst dir treu geblieben. Und so habe ich dann, plötzlich kam ich ins Eiern. Was ist jetzt das Richtige? Was will ich machen? Und so habe dann trotzdem durchgezogen. Aber dann kam ja der Anruf von Volker Schlöndorff, diesem legendären deutschen Film- und Fernsehregisseur, der den Oscar und die Goldene Palme gewonnen hatte und sagte, Mensch, ich drehe einen Spielfilm in Frankreich, willst du nicht mein Assistent werden? Und dachte ich mir, boah, das ist doch eine Chance, während dem Filmhochschulstudium direkt mit dem französischen Film beim großen Regisseur Assistent zu werden. Und dann fiel tatsächlich die Mauer während dieser Phase und ich sagte, komm, ich gehe jetzt nach Babelsberg, werde mein Assistent. Und dann war ich plötzlich mitten im Studium schon, habe ich mein Studium unterbrochen, habe einfach im Filmstudio gearbeitet und wurde seine rechte Hand, durfte alle berühmten Leute kennenlernen, die Stoffe. Das war natürlich eine unfassbar magische Zeit, weil ja der Mauerfall bedeutete, der DEFA-Film brach zusammen. Es gab Dramaturgengruppen, Lektorengruppen, die hatten tonnenweise noch Drehbücher liegen, auch angefangene Drehbücher. Und ich hatte den Generalschlüssel und bin dann abends rein und las stundenlang diese alten Drehbücher oder die unfertigen Drehbücher und dachte mir, so hat der kommunistische Film oder die kommunistische Pädagogik versucht, Geschichten zu erzählen. Also das war einfach eine so reiche Chance dann für mich, so dass ich aus diesem Konflikt erstmal einen anderen Weg nehmen konnte. Ja.
War Schlöndorff ein Mentor für dich?
Gute Frage. Volker Schlöndorff ist ein bezaubernder, interessanter, toller Mensch und wir haben eine wunderbare Beziehung gehabt eben und auch eine ganz freundschaftliche. Und es war für mich wie ein Vater, muss ich sagen. Er ist allerdings ja ein sehr intellektueller, also ein sehr gebildeter intellektueller Mensch, nicht so der emotionale. Ja, der ist vorsichtig, was das betrifft. Er ist ein Verfilmer von Literatur. Als ein Filmstudioleiter musst du ja alle Stoffe machen. Du musst dir überlegen, wie erreichst du den normalen Bürger im Kino? Also du kannst jetzt nicht nur Filme machen für intellektuelles Publikum, sondern du brauchst wegen Gassenfeger. Ja, also das hat damals sehr gut ergänzt. Und es war natürlich für mich, insofern war das eine unglaublich interessante Zeit. Es war ja so, wir haben 10 Studiohallen und die waren häufig leer. Und die größte Frage war, was drehen wir denn da jetzt? Und woher bekommen wir die Gelder und die Teams, die da drin drehen? Wie kriegen wir leere Studiohallen gefüllt? Das war für mich ein Trauma. Jeden Tag. Wir bekamen Drehbücher, wir bekamen Kofinanzierungsanfragen. Aber wie kriegen wir hier gute Geschichten erzählt? Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich die Essenz von allem. Wie kriegst du gute Geschichten erzählt?
Gab's da ein Highlight, also in dieser Zeit? Ist dann was Tolles passiert?
Es war für mich, ich kann es einfach leider gar nicht anders sagen, als dass es für mich eher eine traumatische Situation war, weil wir eben keine eigenen Dramaturgengruppen hatten. Wir hatten auch ehrlich gesagt gar nicht genügend Budget. Es gibt hier Talent ohne Ende, aber damals war es nicht so einfach, als Schlöndorff die alle zu uns zu ziehen, ja, weil der Markt war ja schon vorher gesättigt, ja, also das war für ihn und für uns alle war das eine schwierige Zeit. Das war der Grund, dass ich dann auch zum französischen Spielfilm gegangen bin als Regieassistent, um dann zu meinem weiteren Weg zu gehen.
Wie kommt man denn dahin jetzt? Es ist ja, das klingt so locker, da bin ich zum französischen Film gegangen. Das passiert ja nicht so einfach.
Nun, der Volker Schlöndorff ist als Oscar-Preisträger, ist es so, dass die sich untereinander alle kennen und sehr großzügig sind. Also es ist wirklich so, wenn Oscar-Preisträger nach Berlin kommt, dann ruft er den Volker an, die haben alle ihre Handynummer und die treffen sich. Und es war so, dass er gesagt hat, du, ich habe jetzt ganz viele, wir haben ja ständig Besuch da von unterschiedlichen Regisseuren, welche würde dich interessieren, in welchem Projekt? Und da war gerade ein Französischer, der hat auch einen Oscar gewonnen und sagte, Mensch, willst du nicht bei dem arbeiten? Und sag ich, du, ich spreche Französisch, ich finde die Leute, die da mitmachen, super. Das ist doch eine tolle Chance, passte alles.
Wer war das?
Régis Varnier. Régis Varnier hatte für Indochine mit Catherine Deneuve den Oscar gewonnen, also für einen fremdsprachlichen Film. Und dann war ich bei so einem richtigen 15-Millionen-Film damals, ja. Regieassistent, zweite Regieassistent, erste Regieassistent war ich nicht. Das ist ja noch ein hochtechnischer Job, ja, im internationalen Film. Da hast du ja die Gesamtverantwortung für den Drehplan und so weiter. Ich war zweite Regieassistent und das war natürlich eine Riesenerfahrung.
Und wie verlief dieses Filmprojekt dann?
Das war ein historischer Film, sehr, sehr aufwendig. Es war die Geschichte der Mutter des Regisseurs und der hatte ein ganz schwieriges Verhältnis mit seinen Eltern und hat daraus einen großen Stoff gemacht. Das war für ihn seelisch ganz wichtig. Aber ich spürte auch ein bisschen, ja, so richtig, das wird nicht ein Stoff sein, der jedem Menschen, jedem Zuschauenden leicht fallen wird, ihn für sich zu nutzen. Ja. Und da hatte ich mit Regisseur auch drüber gesprochen, aber ich merkte, nein, der Wilde hatte jetzt durch Indochine so viel Rückenwind und so viel Macht und Kraft, dass er sagte, das interessiert ihn jetzt nicht, das Drehbuch noch weiter zu entwickeln. Ja, aber für mich war es so, ich dachte mir, aber es ist technisch und handwerklich und super schön, das zu machen.
Wie
und
in Frankreich mehreren Orten. Wie ist der Film denn?
Une femme française. Une femme française mit Emmanuel Béard und Daniel Auteuil. Also, das war Premier League, ja, im französischen Film.
Okay, danach?
Ja, und danach war klar, dass ich jetzt den Weg finde, sozusagen in meine eigene Selbstständigkeit. Bin dann von Berlin, ich kannte Dieter Kostlik ganz gut von damals, Berlinale-Chef, und bin dann nach Köln gegangen und habe dort meinen nächsten Schritt genommen. Und da wurde ich vorübergehend noch Autor bei einer großen täglichen Serie und dann ging es rüber wurde ich Regisseur für eine Krimiserie.
Welche da war?
SK Babys von RTL.
Die SK Babys. Okay. Ja,
genau.
Okay, wie war das?
Die Idee war, dass man für Jugendkriminalität, die erheblich zunahm, dass man dafür ein spezielles Jugenddezernat aufbaut. Also ganz junge 20-jährige, 25-jährige Kommissare, die ein eigenes Kommissariat bekommen, weil sie die Sprache der Jugend sprechen. Und es war so eine ganz kultige Idee, ja. Also Jugendkommissare, ganz junge, für junge Kriminalfälle, für junge Kriminelle. Und es war dann ganz andere Milieus und sehr spannend.
Wie ging es weiter, die Reise?
Ja, ich meine, das war dadurch, dass ich habe ja an der Filmhochschule studiert und hatte aber immer den Traum vom künstlerischen Film, ja, und beim künstlerischen Film da nimmst du so viel Zeit, wie du brauchst, um den zu schneiden und zu machen. Und plötzlich wurde ich konfrontiert mit industrieller Produktion, ja. Also man hatte halt eben dann gewisses Budget, natürlich erhebliches Budget, wir hatten ja fast 1 Million damals pro Folge, aber es war ganz klar, du hast so und so viele Drehtage, du hast ein professionelles Team und das musst du managen und du musst eben mit der Kamerabühne anders sprechen als mit dem Kameramann, mit den Darstellern, also mit dem Produzent. Und ich merkte, ich habe eine gute Arbeit geleistet, aber ich kam mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Effizienz, die du brauchst, kam ich nicht ganz mit. Es war einfach so, dass ich jeden Abend, sei es eine halbe Stunde, Stunde, auch mal 1,5 Stunden oder 2 Stunden, ich hatte immer Überstunden. Und wenn das sich halt über Wochen hinzieht, dann ist das für einen Produzenten nicht die wahre Freude, sondern sagt er sich, Uwe, du bist zwar nominiert für einen Grimme-Preis, du machst eine tolle Arbeit, ich habe auch Respekt davor, aber ich verliere Geld damit. Und für den Produzenten sind die Handlungskosten und den kalkulierte Gewinn, das ist zwingend, ja. Also er verdient nachher kein Geld, weil er keine zusätzlichen Einnahmen mehr hat. Also er muss Geld verdienen mit der Produktion. Und dadurch wurde dann entschieden, dass ich halt nach 2 Staffeln dann leider keine dritte machen konnte. Und dann wurden dann andere Regisseure auch eingebaut, die sehr gute Arbeit geleistet haben und eben halt sehr erfahrene Regisseure, die das gut können, ja.
Bist du dann ein Loch gefallen oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ging es weiter?
Du brauchst für solche Sachen, brauchst du einfach eine wahnsinnige Effizienz. Und ich bin auch vom Naturell her jemand, der immer viele Optionen sieht, was mir in meinem Beruf hilft. Aber da musst du halt sehr schnell entscheiden. Da geht's um Effizienz, also aber natürlich auch Inspiration, aber das muss eine sehr gesunde Mischung sein aus beidem.
Ja, trotz allem, wie ging's dir da?
Ja, ich bin da Loch gefallen, weil ja danach erstmal keine Aufträge kamen und so. Also und dann hatte ich mich entschieden, dass ich selber jetzt Bücher schreibe und habe dann beim WDR eine Redaktion gefunden, eine Religion und Philosophie, die gesagt haben, also wenn du willst, kannst du bei uns Bücher schreiben und die verfilmen. Und habe dann zum Beispiel einen Film gemacht über das Thema Scheidungs- oder Familienmediation mit Schauspielern von Verbotener Liebe. Da musste ich in einem Tag eine komplette Folge drehen, also 30 Minuten. Und ich habe halt da die Unterstützung bekommen von der UFA, von Verbotener Liebe. Und habe das dann tatsächlich total professionell in deren Studio gedreht, mit deren Schauspieler in deren Studio von der Verbotenen Liebe. Und es hat super funktioniert. Wir hatten dann 9,2% Marktanteil. Das erinnert mich noch ganz genau, weil das völlig skurril war. Und da habe ich begriffen, Menschen suchen in Geschichten auch sowas wie Tutorials, also der Weg, wie löse ich etwas. Und nicht nur, wie baue ich mir ein Bett selber zusammen, sondern auch, wie finde ich aus einem Ehekonflikt raus, ja. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja ein ganz unerzähltes Feld, ja. Finde das für einen Spielfilm auch wirklich interessant. Und da habe ich daraus solche Projekte gemacht, ja, so ein Reenactment oder solche Filme, genau.
Also so eine Art Billigregal für Scheidungskinder.
Zum Beispiel, oder es waren auch andere Themen. Also es waren dabei immer sozusagen fiktionale Erzählweise, aber für ernste oder für echte Probleme.
Okay. Also das war schon etwas, was mehr Purpose hatte, würde man heute sagen, sozusagen.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ich wollte immer auch Filmlehrer werden. Also mein Traum war immer, Filmemacher zu werden und Filmlehrer. Und hatte mir mal selber einen Brief geschrieben, ja, was ich so will in der Zukunft. Da stand drauf, ich will der beste Filmlehrer der Welt werden. Also für mich war immer klar, Storyteller und Storytelling Coach.
Wann war dieser Zeitpunkt?
2000.
Also sowas kommt ja nicht von ungefähr.
Ja.
Also wie kommt man darauf? Also wo macht's? Ist es so ein Klick-Moment, wo du sagst, weißt du was, jetzt weiß ich's, so ein Wiki-Moment? Ich hab's. Wie muss man sich das vorstellen? War das ein Event? War das ein besonderes Ereignis? Bist du aufgewacht in der Früh und weißt, hey, Storytelling, jetzt hab ich's? Oder wie war das?
Also es freut mich sehr, dass du mich das fragst, weil ich das schon sehr berührend finde. Dadurch, dass ich ja gemerkt habe in der Filmhochschule oder auch in der Schulzeit, dass wie wichtig Lehrer sind und dass du den richtigen Lehrer findest, der dich unterstützen kann und dich in deinem Stil unterstützt. Und ich habe nur gemerkt, du brauchst den richtigen Mentor im Leben. Und wenn du einen richtigen Mentor hast, das ist der Himmel. Und ich hab das Gefühl, dass mir das halt immer wieder gefehlt hat und dachte mir, ich würde gern der beste Mentor werden. Ich möchte der Freund werden, der dir hilft, deinen Weg gehen zu können.
Aber wer war dein Mentor?
Ich liebe Leute, die in ihrem Bereich wirkliche Koryphäen sind und die es durchdrungen haben. Und zwar intuitiv und wirklich handwerklich. Und das hat mich total begeistert. Und deswegen wollte ich immer auch das Durchdringen von Geschichten. Wie sind sie denn gebaut? Welchen emotionalen Faktor haben sie? Welche Bedeutung spielt das? Aber auch Gehirnforschung, aber auch Dramaturgie. Wie kriegst du das hin? Und jede Geschichte ist ja irgendwie ähnlich wie eine andere. Denke ich nur an den Monomythos oder Heldenreise. Und gleichzeitig sind sie unendlich anders.
Trotzdem frage ich dich nochmal konkret, weil du jetzt das alles schön umschifft hast. Wir sind im Jahr 2000 ja. Und du denkst dir plötzlich, hey, ich glaube, ich hab's. Storytelling könnte mein Thema werden. Gab es einen Augenblick, an den du dich zurückentsinnen kannst, wo dir das klar geworden ist, einen besonderen Event? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube nicht, dass das so einfach passiert.
Also nachdem ich diese Regie nicht in der dritten Staffel also weiterführen konnte, das war natürlich schon eine gefühlte Niederlage. Es war traurig. Ja, ich war nicht in meiner Kraft. Und ich erinnere mich, dass ich nach Amerika gegangen bin und dann hatte ich plötzlich Panikattacken bekommen. Ja, ich merkte wirklich, ich bin das Gegenteil von jemand, der in seiner Selbstwirksamkeit lebt. Und ich war verzweifelt. Hatte dann dort Termine in L.A., ja, will mich treffen im Rose Café mit einer Freundin und kann nicht reingehen, weil ich draußen in meiner Panikattacke stehe. Also ich hatte Panik. Und in dieser Panik, also in dieser schwierigen Situation, sagte dann eine der Produzentinnen, du, ich kenne da einen Coach, der könnte dir helfen. Und ich sag, du, im Moment, ich weiß nicht, ich brauche Hilfe, aber ich kann mir es gar nicht leisten, ja. Ich hatte ja kein Geld und keine großen Rücklagen da. Und er sagt, ja, das ist der Coach von Arnold Schwarzenegger. Und der könnte dir helfen. Sag ich, du, wie soll ich das machen? Er sagt, egal, ich rufe den jetzt an und ich frage ihn, ob er Zeit hätte, weil hier geht es um einen akuten Fall. Und der sagte zu. Also ich war sprachlos. Und der kam dann und sagte, Uwe, du musst mich jetzt nicht bezahlen, ich verdiene genügend durch meine guten Klientel. Und er meinte natürlich damit Arnold. Und dann lass uns einfach an den Strand gehen und wir lassen uns mal ein paar Tage Zeit nehmen, um dein Thema mal zu eruieren. Ja. Und dann ging er mit mir, weiß ich noch, an dieser 100 Meter breit, der Strand in L.A. Und dann fing er an, mir Fragen zu stellen und fragte mich, bitte male deine Antworten in den Sand. Ja. Und dann malte ich die in den Sand. Und er war ganz angetan, sagte, hey, da ist so viel Leben in dir drin und das ist so stimmig, was du sagst. Du brauchst Vertrauen in dich, ja. Du geh in deine Kraft und so. Und so kam dieses Thema Storytelling ja auch nochmal massiv rein, ja. Dass wir in die Berge gefahren haben, meditiert. Und das hat sicher, und dann ging plötzlich diese Erscheinung der Panikattacke ging plötzlich weg, ja. Ich konnte wieder ganz normal zurückfliegen und merkte, der hatte mich eingeladen, mich selbst zu heiraten, ja, und zu sagen, nimm mal Kontakt mit dir auf, vertrau mal deinen Gefühlen und geh diesen Weg, ja.
Aber was für eine großartige Geschichte, dass ein gebrochener junger Mann fernab der Heimat und gar nicht so recht weiß, was er mit seinem Leben jetzt anfangen soll, genau auf so eine Figur trifft, rein dramaturgisch gesehen perfekt. Einen besseren Mentoren kann man ja gar nicht finden, das ist ja fast schon kitschig, dieser Gedanke, und der geht mit dir an den Santa Monica Strand und du findest praktisch im Sonnenuntergang zu dir selbst. So stelle ich mir das gerade vor.
So war das auch tatsächlich. Also ich glaube ja, dass wir alle haben ja ein Geschenk an Begabungen und aber ich glaube, dass jeder Mensch auch so eine andere Seite hat, also wo wir verletzlich sind, wie so eine Achillesferse. Es ist wie der kleine schwarze Punkt bei Yin und Yang, also der gegenteilige Punkt. Und der wird sich irgendwann mal zeigen. Es kann in jungen Jahren sein, in der Gesundheit, es kann sich bei ganz unterschiedlichen Sachen ausdrücken. Bei mir war das eben dieses Thema, vertrau dir und folge deinen Emotionen. Ganz wichtig, ja.
Hast du dann einen Plan gefasst, einen Masterplan? Hast du gesagt, so ganz strukturiert, ich mache jetzt das. Hast du eine Vision gehabt, bei der du gesagt hast, der gehe ich jetzt nach?
Ja, also es ging darum, dass ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich einen Plan habe für mein Leben, wo ich hin will. Und was mich ganz stark berührt hat und was mich stark motiviert seit meiner Kindheit, ist das Thema, wie Menschen miteinander umgehen. Und für mich war halt eben der Nationalsozialismus und was damit einherging, halt eben sehr belastend immer schon. Ich konnte mir das nicht nachvollziehen als empathischer Mensch, dass man sowas tut. Und als ich dann Zivilis gemacht habe, im jüdischen Seniorenheim in München, pflegte ich Menschen, ja, so ehemalige KZ-Insassen von Auschwitz. Und die ja dann gepflegt bis zu ihrem Tod, ja. Und da habe ich halt diese Geschichten gehört und nochmal erlebt und dachte mir, das hat mich wahnsinnig motiviert herauszufinden, was kann man tun, welche Geschichte muss man erzählen, damit Menschen sensibel werden für andere und sie, und dass man lernt, co-zu-existieren, ja, dass man Wege finden muss, seinen Stil zu finden, aber mit anderen, ja, das hat mich sehr geprägt. Insofern wollte ich immer Geschichtenerzähler werden, aber eben auch ein guter Coach, also jemand, der anderen auch hilft, weil ich mir das ja selber mir gewünscht habe. Aber man muss auch lernen, eben auch sein eigener Coach zu werden, also ja, irgendwann zu lernen, hey, das kriegst du hin und so macht man das, ja.
Also ich glaube nicht, dass du in diesem Seniorenheim darüber nachgedacht hast, dass du später Coach wirst, aber ich verstehe das jetzt gerade so, dass du darüber die Intensität des Lebens vielleicht auch ein bisschen kennengelernt hast.
Die Schicksale, die da waren, es waren ja ungefähr 30, 40 Bewohner in dem Haus und ich habe ein Buch drüber geschrieben über 14 Einzelschicksale. Und diese Einzelschicksale haben mich halt wirklich zutiefst berührt und erschüttert. Auch die Art, wie sie entwickelt haben, die sind auch teilweise humorvoll und verrückt, aber sie sind halt tief, 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 tief. Und dann kam plötzlich das Filmstudium, ja, in München und dachte mir, boah, wie oberflächlich ist denn das alles? Ja, das kann ja gar nicht mithalten mit der Tiefe dieser Geschichten, die ich erlebt habe. Und ich dachte mir, hey Leute, hört mir zu, ich muss laut schreien, dass sowas nie wieder passiert, ja.
Trotzdem hast du diese Geschichten hautnah und persönlich erlebt. Du warst ja auch nicht im Krieg, zum Glück. Und wir haben das ganz Schlimme auch nicht erlebt, aber du hast es wiedererzählt bekommen. Dadurch wurde die Geschichte für dich weitaus lebendiger. Denkst du, dass diese Form der Geschichte weiter erzählt werden muss? Und was kann man tun, dass zum Beispiel auch junge Menschen heute begreifen, wie wichtig das ist, diese Geschichte zu begreifen?
Könnt ihr da jetzt stundenlang zuhören, weil ich finde, dass du das ansprichst, sehr wertvoll, ja, weil ich würde gerne jüngere Menschen einladen, auf die Entdeckungsreise das Werden von Dingen zu verstehen. So wie ein Baum, der Wurzeln hat, ja. Und so zu verstehen, wie sind wir entstanden als Ökonomie? Warum haben wir heute Wirtschaftskrisen? Welche Fragen haben wir bei der Klimakrise? Aber alles hat eine Geschichte und dafür wieder eine Liebe zu entwickeln. Weil ich spüre, dass wir teilweise sehr situativ, sehr oberflächlich, sehr schnell laut herumschreien und agieren. Aber ich glaube, man muss versuchen, die Sachen im Zusammenhang zu verstehen.
Wir gehen zurück. Du bist praktisch zurückgeflogen von Amerika.
Ja.
Warum?
Damals hatte ich ja einen Job, also ich habe Stolting-Beratung gemacht in Amerika und ich kam dann zurück und wollte dann ja auch eben, habe ich gewusst, ich würde gern an meinem Handwerk weiterfeilen und dachte mir, mit jedem Thema, was ich mache, zu sagen, hey, wie kriegen wir denn das hin und was lernen wir da draus? Also immer diese Paarung. Und so habe ich dann eine eigene Beratungsfirma in Köln gegründet. 2000 war das, gerade zu dieser Jahrtausendwende. Und hab dann viele Menschen kamen dann zu mir und sagten, hey, du hast so einen Zugang zum Erzählen und du kennst dich da so gut aus und können wir mit dir mal mitarbeiten oder könntest du uns unterstützen bei unseren Produktionen, ja? Und so kam das dann, ja.
Welche Figuren haben dich denn in deinem Werdegang besonders geprägt? Inhaltlich, persönlich, menschlich?
Ja, also durch die Sehnsucht, Geschichten zu erzählen, habe ich mich natürlich sehr interessiert, wer ist da für ein guter Lehrer, was sind die guten Autoren weltweit? Und ich bin dann wirklich auf die Reise gegangen, um alle ganz persönlich kennenzulernen. Und dann besuchte ich die wirklich und war deren Willen, habe die getroffen, habe Zeit mit denen verbracht, und um ihre Biografie zu hören, ihre Art, wie sie das sehen. Und so wurde zum Beispiel Sid Field für mich ein wichtiger Lehrer, Robert McKee, noch viele andere, Christopher Vogel, also die Koryphäen, die aus der ganzen Welt teilweise ja Einflüsse hatten, die wurden sozusagen meine Kumpels, ja, meine, mit denen ich mich da ausgetauscht habe. Das hat mir wahnsinnig gut getan, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr allein. Das sind auch andere Freaks, sind genauso durchgeknallt wie du und können stundenlang über irgendetwas diskutieren, wenn es nur ein Akt ist oder eine Szenenbau ist, ja. Und ja, das ging dann auch bis in Design Thinking rein, also ich war dann immer hin und her zwischen L.A. und Silicon Valley, weil ich gemerkt habe, die beiden Themen in Kalifornien, das sind die Sachen, die mich faszinieren. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr allein auf der Welt. Ich hatte mich ja oft alleine gefühlt in Deutschland oder auch in der Schule, auch teilweise in der Filmhochschule. Und da merkte ich, nein, du bist nicht alleine. Da gibt's ganz, ganz viele Menschen, die ganz ähnlich sind. Aber die musst du finden.
Ist es heute genau andersrum, dass es ganz viele Menschen gibt, die das verstanden haben und die sagen, hey, Geschichten haben Macht, sind wichtig auch für uns und für unsere Entwicklung?
Jemand wie du, ja, der sich mit so einer Hingabe und seinem Team um Geschichten kümmert, auch gerade auch für Firmen, auch darüber hinaus, das tut mir wahnsinnig gut. Also ich freue mich über jeden Menschen, egal wo der sich der Geschichten liebt. Und ich nenn's mittlerweile ja die Super-User. Die gibt's beim Eishockey, die gibt's bei BMW, die gibt es bei Leo 9, die gibt's bei verschiedenen Firmen. Und es ist ein Riesenvergnügen, weil man mit denen ja wie ein Koch die besten Gerichte kochen kann und jeden Tag vom Neuen übers Essen reden kann. Und ja, das, ich finde, diese Leute gibt's. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch wirtschaftlich enormen Druck. Es gibt und es gibt natürlich auch diese reduzierte Aufmerksamkeit. Ist ja klar. Jeder Mensch will innerhalb von ein paar Sekunden wissen, taugt das für mich oder nicht. Und da merke ich, bin eher jemand, der glaubt, dass man Zeit braucht, um Dinge zu verstehen. Also ich habe lernen müssen, von der langen Narration auf die ganz kurze zu kommen. Also wie kriegt man das in einer Minute hin oder idealerweise vielleicht sogar nur in 10 oder 6 oder 8 Sekunden, also beim Bumper. Wenn ich es geschafft habe, paar Mal jemanden in 6 Sekunden abzuholen, dann in einer Minute, vielleicht dann auf 90 Minuten zu bringen, das ist mein Ziel, weil die guten Dinge brauchen auch Zeit.
Welche Rolle spielt Menschlichkeit im Storytelling?
Du verlierst Macht im ersten Akt, du musst die Macht dir erobern im zweiten Akt und wenn du sie hast, dann musst du sie sozial einsetzen. Das genügt nicht, dass man ein Regierungsamt erobert, bin gewählt worden, das ist nur der zweite Akt. Der dritte Akt ist die Synthese. Wie schaffe ich, ein guter Minister zu werden? Also diese drei Akte ist für mich sozusagen das Grundsystem des Lebens geworden. Das habe ich für mich entdeckt, diese Machtverlust, Machteroberung, Machtverbreitung. Das ist für mich wie so ein Grundsystem geworden, wie ich die ganze Welt sehe.
Was ist denn das Besondere an Storytelling mit Humor? Humor hat ja so eine ganz eigene Dynamik.
Comedy is truth and pain. Komödie ist Wahrheit und Schmerz. Und das finde ich ist so schön. Deshalb für mich ist Komödie nie was Oberflächliches. Ich erinnere mich an einen Beratungsfall zum Thema Komödie. Und zwar ging es da um das Extradreis. Die älteste Polizsatire Deutschlands wird eben beim NDR produziert in Hamburg. Und ich erinnere mich noch, wie ich damals die Sendung angeschaut habe und dachte mir, klingt für mich manches echt ein bisschen albern, ja. Die wollten witzig sein. Und wer witzig sein will, das hat mit Humor nichts zu tun. Sondern die Sache ist, du musst den Kern der Tragödie, den Kern des Problems erstmal verstehen. Und wenn du den verstanden hast, in einem zweiten Schritt überlegen, wie kriege ich das gut hin? Und als ich das realisiert habe und es ihnen beibringen konnte, da war die Sendung wie neu. Die hat eine Kraft entwickelt, die bis heute unschlagbar ist. Also Humor ist für mich ein ganz wichtiges Tool, um zur Freiheit zu kommen, zur Erfüllung, zur Genesung. Ohne Humor geht das gar nicht.
Nachdem du deine Beratungsfirma gegründet hast, da kam dann all das, was ich eingangs schon gesagt habe, eine Unmenge an Kunden, erstmal aus dem TV-Bereich von Produktionen, bis hin dann auch zu Unternehmen. Jetzt wegen nochmal meine Frage, warum brauchen Unternehmen Storytelling?
Ein Unternehmen braucht eine Story, auf die alle arbeiten. Das heißt, es braucht eine Zukunft, es braucht einen Markt und es braucht ein Produkt, das der Markt bedarf. Also kann man jetzt einen Storytelling-Workshop machen und sagen, hey, welche Story erzählen wir zurzeit und welche würden wir gern erzählen? Und wie kriegen wir die ganzen Kräfte der Vorstände und der Geschäftsführung und der Eigentümer dazu, wieder eine neue Geschichte zu erzählen, die zukunftsorientiert ist, die eine grüne Wiese als Basis hat, ja, also eine Hoffnung hat. Ein anderer Ansatz ist, wenn der USP nicht mehr vorhanden ist. Also du hast meinetwegen ein Produkt, das seit Jahren auf dem Markt ist und der Unique Selling Proposition, also der einzigartige Vorteil, ist nicht mehr klar. Und dann kannst du einen Storytelling-Prozess aufbauen, in dem dieses wieder herausgearbeitet wird. Es gibt unzählige Beispiele und Anwendungsfälle für Storytelling. Das ist ein Mekka für mich, ja.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass Unternehmen genau das nicht machen. Die erzählen keine Geschichten, sondern die erzählen Fakten oder wie es sein könnte, was sein sollte, aber auch ohne eben diese Werbe, dass die Menschen die Geschichte mitnehmen.
Man arbeitet nur über Zahlen, über, ich sag mal, Excel-Tabellen und über irgendwelche KPI-Parameter. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil und da sind wir, glaube ich, Weltmeister. Aber das andere ist halt wirklich, hast du den richtigen Unternehmer an der Spitze oder die richtige Unternehmerin? Hast du die richtigen Talente? Hast du die richtige Innovation? Ich könnte dir eine ganze Batterie von DAX-Konzernen erzählen, die einfach nicht mehr führend sind in ihrem Segment, ja, die überholt werden, die diese Story nicht mehr aufs Paket bekommen, die jetzt nur noch versuchen, das Geld zu verdienen, dass sie an der Börse halbwegs noch anerkannt werden, ja. Also Storytelling ist das zentrale Element zur Sinnstiftung für Menschen.
Du hast hier ein Bild mitgebracht, beziehungsweise eine kleine Collage von dir mit mehreren prominenteren Gesichtern. Vielleicht magst du kurz erzählen, wen wir dort sehen und in welchem Kontext du diese Personen und Menschen alle kennengelernt hast.
Naja, zu der Schönheit meines Berufes gehört ja, dass ich einfach ja mit prominenten Menschen zu tun habe. Und ja, egal ob das im Sport ist oder im Showgeschäft oder auch in der Politik, ich habe immer wieder Projekte, wo halt eben solche Menschen beteiligt sind. Ja, und dann versuche ich die immer in ein gutes, produktives, harmonisches Miteinander zu bringen, ja, diese Menschen, ja. Das heißt, manchmal sind es Moderatoren, die einer Sendung vorstehen, oder sie sind in Doppelfunktion Moderator und auch Unternehmer und leiten die Produktionsfirma, oder sie sind halt eben bedeutende Fußballer, wie auch immer. Also ich helfe immer wieder denen in ihre Selbstwirksamkeit und versuche die Strukturen so zu bauen, dass alle, die zusammenarbeiten, an ein Team werden und an eine Story glauben und die Hindernisse möglichst als Schätze gesehen werden, die man transformieren kann in Gold.
Hier sehe ich allein zwei Personen, die mir besonders auffallen, den Jan Hahn und die Mirja Pielhaus. Beides Moderatoren, die beide unglaublich jung verstarben. Jan Hahn war Frühstücksfernsehen, glaube ich, bei Sat.1, Mirja Pielhaus bei ProSieben. Wie geht man damit um? Wie gehst du damit um, wenn sowas passiert?
Also bei beiden hat es mich natürlich sehr traurig gemacht. Mit Jan Hahn hatte ich zu tun mal bei Frühstücksfernsehen und ich glaube, jeder, der mit ihm arbeiten durfte und auch die Zuschauenden, haben einfach erlebt, was es für ein kreativer, aber auch empathischer Mensch war. Der fühlte wirklich mit den Menschen mit, gell? Der holte die echt ab. Und ich glaube, das war seine Stärke und manchmal denke ich mir, ich kenne jetzt nicht die genauen Todesumstände, aber manchmal denke ich mir, dass es für ihn auch nicht einfach war, weil ja so ein Unternehmen wie ProSieben, Sat.1 Media AG oder Sat.1, die stehen auch unter einem erheblichen Wirtschaftsdruck, ja. Die müssen jedes Jahr die Zahlen verbessern. Und das heißt aber in der Regel nicht, du kriegst nächstes Jahr noch mehr Budget oder, sondern das heißt, wie kann man noch effizienter werden? Und der hat, glaube ich, wie viele beim Fernsehen, so viele Spiralen der Einsparung, der Optimierung erlebt. Das führte ja schließlich dazu, dass er sogar ja von Frühstücksfernsehen ja weggegangen ist, gell. Der hatte ja dann auch eine Zwischenphase bei RTL. Und ich weiß, dass er seinen Job geliebt hat und so früh morgens aufzustehen. Also alles, was er geleistet hat, war fantastisch. Als Mensch, der fehlt uns allen, ja. Aber ich behaupte halt auch, dass der viel bezahlt hat für diesen tollen Einsatz. Und ich glaube, bei Mirjam ist es genau dasselbe. Die geben alle ganz viel. Und das muss man auch mal anerkennen. Also, das ist nicht einfach nur prominent zu sein. Das klingt immer so, bist prominent, hast viel Geld. Es ist auch, wenn du es gut machst, es ist ein unglaublicher Dienst, den du leisten musst. Und das kann dich auch zerreißen.
Welche Rolle spielt denn deine Familie, deine Frau und deine Kinder für dich als Mensch in deiner Entwicklung, in deiner Story?
Ich habe ja in meinem Leben immer wieder so ein Gefühl gehabt von Einsamkeit. Also bin ich der Falsche, ja? Wie so Maverick, bin ich der Falsche in der Rinderherde, ja? Und ich hatte, als ich meine Firma gegründet habe, da hatte ich einen ganz tollen Gesellschafter, einen Aktionär, und der sagte, du, ich kenne eine ganz tolle Frau und die kann ganz toll erzählen, ganze Tische unterhalten und toll schreiben. Und ich dachte mir, das klingt ja super, so eine Frau will ich kennenlernen. Und dann lernte ich sie tatsächlich kennen und es war genau, wie er sie beschrieben hat. Ja, die ist hochtalentiert, ist eine Texterin, finde ich, eine unfassbar schöne Frau und kluge Frau. Und dann habe ich wirklich ja gewusst, mit der wärst du gerne für immer zusammen. Und dann habe ich versucht, ihr Herz zu erobern. Das ging sehr, sehr schwer. Ich habe 7 Monate gekämpft, um sie wieder zu treffen. Und sie hat mich immer wieder abgelehnt und so weiter. Und als es dann nach 7 Monaten geklappt hat, war der Grund, dass sie sagte, du, ich wäre schwach geworden, hätten wir uns getroffen. Ich war nämlich in einer Beziehung. Und das wollte ich dir nicht mitteilen, weil sonst hättest du vielleicht dein Interesse verloren. Und so stellte sich mein Unglück nachher als großes Glück dar. Und in dem Moment, wo sie dann verlassen wurde, ja, was meine Chance, gell? Und ich muss sagen, dass sie halt für mich das halbe Universum ist, ja. Also das ist so wie Yin und Yang. Oh, durch sie habe ich die Fülle des Lebens entdeckt, ja. Und das Genie, das das Leben bieten kann. Also für mich ist sie ein Schlüssel zum Leben in jeder Form. Auch dass wir Kinder kriegen durften, ja, es ist ein Geschenk. Wenn ich sehe, wie zauberhaft die geworden sind. Also für mich ist das ist der Komplementär, der mir der liebe Gott oder wer auch immer geschenkt hat. Und ich bin da tiefst dankbar.
Ist so eine Beziehung auch eine Heldenreise?
Sie wollte immer Schriftstellerin werden und witzigerweise immer den Oscar gewinnen. Ich wollte immer als Filmemacher auch den Oscar gewinnen. Und witzigerweise, wir haben beide nicht gewonnen. Und nachdem ich ja oft für, oder immer wieder für Oscar-Preisträger gearbeitet habe, dachte ich mir, das ist ja gar nicht der Sinn des Lebens. Es geht nicht darum, dass du Ruhm hast. Es geht darum, dass du jemanden glücklich machst und dass du Kinder hast, die in ihre Kraft finden. Und wenn du Geschichten erzählen kannst, egal welche, die Menschen wirklich berührt, dann hast du es geschafft.
Wie geht denn deine Story weiter? Was macht der Uwe Walter heute und was plant er für morgen, für seine Geschichte, für seine Story?
Ich habe das Gefühl, dass ich sehr selbstwirksam geworden bin. Aber jetzt kommt der Moment, wo man das zusammenbringen möchte mit den anderen Menschen und mit der Gesellschaft, der wir leben. Und da habe ich mir schon viel vorgenommen, sowohl das Buch dazu wirklich jetzt fertig zu schreiben und zu veröffentlichen. Ich möchte tolle Vorträge halten und ich plane, Filme zu machen.
Gibt ja diese oftmals geäußerte Theorie, oder vielleicht ist da auch was dran, kann man sich zumindest gut vorstellen, dass das Storytelling seine Geburt hatte mit dem Feuer, weil sich die Menschen damals um das Feuer scharten und dann zum ersten Mal die Möglichkeiten hatten, auch Geschichten auszutauschen. Wie hast du das Mammut erlegt? Wie können wir dieses Problem lösen? Und so weiter und so fort. Brauchen wir wieder ein bisschen mehr Lagerfeuer in unserer Gesellschaft?
Ich würde sagen, absolut. Wenn wir uns mehr Zeit nehmen würden, miteinander zu reden, uns auszutauschen, dann wird fast alles gut. Wenn sich Ehepaare scheiden lassen, was sagen sie nachher? Wir hatten keine Zeit mehr, uns zu erzählen. Also da hatte jeder vielleicht sein eigenes elektronisches Lagerfeuer, aber wir brauchen eben das gemeinsame Lagerfeuer. Wir brauchen Zeit, zusammen zu essen, vor einem wärmenden Licht und uns die Geschichten zu erzählen, dass wir den anderen verstehen und von dem anderen lernen. Und wir nehmen ja immer von dem anderen etwas für unser eigenes Leben mit. Das Gehirn ist danach ein anderes nach so einem Lagerfeuer. Insofern wäre es ein Traum. Wir würden mehr Raum haben, mehr Lagerfeuer zusammen.
In diesem Sinne, wir haben dir zuhören dürfen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du bei uns warst, hier bei Lebenslauf Unzensiert. Vielen lieben Dank, Uwe Walter.
Danke, für mich auch war es echt ein Geschenk.
Das war Lebenslauf Unzensiert. Host Peter Scheels. Producerin Rebecca Strieder. Aufzeichnung Video und Audio Johann Munzberg. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Alexander Meyer und Leander Niederlechner.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.